lese aus Galater 2, die Verse 20 bis 21. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Ganz im Gegensatz zu den Christen, die sich noch an die Forderungen des Gesetzes halten wollen. Könnten wir nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen.
Hallo, auch von mir, guten Morgen. Ich danke euch für die Einladung, hier predigen zu dürfen, zusammen mit meiner Frau Anja. Und ja, Jule hat es ja schon ein bisschen euch gewarnt. Wir wollen uns heute den Galaterbrief anschauen, und zwar den ganzen Galaterbrief. Ich hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor. Ja, ich werde den ersten Teil übernehmen und etwas über die Hintergründe des Galaterbriefs sagen und so ein bisschen, in was für eine Stimmung der reinredet. Und anschließend wird Anja euch den Galaterbrief auslegen und zentrale Inhalte versuchen, sehr grafisch und sehr greifbar darzustellen. Wer den Galaterbrief geschrieben hat, ist ziemlich klar. Paulus führt sich im ersten Vers des Briefes ein. Diesen Brief schreibt Paulus, der Apostel. Nicht Menschen haben mich dazu berufen oder beauftragt, sondern ich bin von Jesus Christus selbst zum Apostel bestimmt worden. Also er sagt ganz klar, er ist Apostel aus der Gnade Gottes und daraus leitet er seine Autorität ab, warum er jetzt so sprechen kann zu den Galatern. An wen sich dieser Brief richtet, ist hingegen nicht so ganz eindeutig. Paulus schreibt dazu im zweiten Vers des Briefes, ich schreibe im Namen aller Brüder und Schwestern, die bei mir sind, und grüße die Gemeinde in Galatien. Okay, also die Gemeinden in Galatien. Naja, ich meine, der Brief an die Römer richtet sich an die Christen in Rom. Der Brief an die Epheser richtet sich an Christen in Ephesus. Die Briefe an die Korinther richten sich an die Christen in Korinth. Ja, das hat noch ein bisschen schläfrig heute Morgen, oder? Ich höre da auch auf. Also jeweils an christliche Gemeinden in antiken Städten. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass sich der Galaterbrief gar nicht an Gemeinden aus dem Volk der Galater gerichtet hat. Wie komme ich darauf? Tatsächlich wurde die Bezeichnung Galatien in der Antike für zwei geografische Regionen verwendet. Beide liegen im Gebiet der heutigen Türkei. Zum einen gibt es die Landschaft Galatien in der Gegend der heutigen Stadt Ankara. Und dort siedelten ab 250 vor Christus Nachfahren keltischer Söldner, die sich selbst als Galater bezeichnen. Also ein bisschen komisch, keltische Söldner, das ist jetzt kulturell eher so Asterix und Obelix. Eigentlich nicht typisch für die Türkei. Aber die hatten sich also dort angesiedelt. Die Galater selbst waren ziemlich unbeliebt, weil sie regelmäßig benachbarte Reiche überfielen und ausraubten. Ich weiß nicht, ob ihr seht, was das hier ist, der berühmte Pergamon-Altar, der in Berlin ausgestellt ist. Dort wird unter anderem der Sieg des Attalos des Ersten über die Galater dargestellt. Also wenn man Galater besiegt, dann lohnt sich das, gleich mal einen größeren Altar zu bauen. Zur Zeit des Paulus war das schon lange Vergangenheit. Das war ja dann 300 Jahre später. Die Galater waren in das römische Weltreich eingegliedert worden und die einzige Besonderheit war, dass sie wohl nach wie vor einen keltischen Dialekt sprachen. Für uns ist aber interessanter, dass es zu dieser Zeit eine römische Provinz mit dem Namen Galatien gab, die größer war als die ursprüngliche Landschaft Galatien. Ihr seht hier in Rot quasi diese römische Provinz und der nördliche Teil war also dieses ursprüngliche Siedlungsgebiet gehört. Da und im Süden war die römische Provinz, was nicht zum klassischen Galatien gehört. Warum ist das wichtig, der ganze Hintergrund? Naja, das sieht man, wenn man sich die Karte mit den Reisen des Paulus ansieht. Ist hier ein bisschen klein, aber ihr könnt das vielleicht sehen, wo er rumgereist ist. Er war zweimal in Ankyra, dem heutigen Ankara, also dem Gebiet der ursprünglichen Galaterreichs, das hier blau hinterlegt ist. Er hat sich aber viel länger in der Gegend südlich davon aufgehalten. In der Apostelgeschichte wird ausführlich über Gemeinden in Antiochia, Ikonium, Lystra und Derbe berichtet. Es ist wahrscheinlich, dass sich der Galaterbrief an Gemeinden in der südlichen Provinz Galatien, die hier gelb hinterlegt ist, richtet. Und das hat wiederum Folgen für die Frage, wann der Galaterbrief geschrieben wurde. Wenn sich der Brief tatsächlich an die südgalatischen Gemeinden richtet, dann haben wir es wahrscheinlich mit einem sehr frühen Paulusbrief zu tun, möglicherweise sogar dem ersten Brief von Paulus, der uns im Neuen Testament überliefert ist und der wäre dann etwa im Jahr 47 nach Christus geschrieben worden, also etwa 15 Jahre nach Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Es gibt aber auch Theologen, die sagen, er sei etwa 10 Jahre später entstanden. Um den Brief an die Galater zu verstehen, ist es notwendig zu betrachten, welche Beziehung Paulus zu diesen Gemeinden in Südgalatien hatte. Die erste Reise des Paulus ins südliche Galatien wird ausführlich im 13. und 14. Kapitel der Apostelgeschichte geschildert. Ich fasse das hier sehr kurz zusammen. Es ist die Rede davon, dass er zusammen mit Barnabas reist, der damals wahrscheinlich noch der Chef von dieser Truppe war und Paulus war dabei. Es ist die Rede von Predigten in der Synagoge von Antiochia. Es gibt dort eine Gemeindegründung. Es gibt Ärger mit den Juden, die dort gelebt haben. Die beiden müssen fliehen nach Ikonion. Auch dort wird eine Gemeinde gegründet. Es gibt wieder Ärger. Sie fliehen weiter nach Lystra. In Lystra werden Barnabas und Paulus zunächst als Zeus und Hermes verehrt. Später gibt es dann wieder Streit. Paulus wird gesteinigt. Das läuft schief, insofern, dass er es überlebt, was nicht vorgesehen ist bei einer Steinigung. Sie gründen eine Gemeinde in Derbe und ja, auf dem Rückweg gehen sie den gleichen Weg zurück und setzen Älteste ein in den Gemeinden. Und es ist dabei immer die Rede davon, dass Paulus sich zusammen mit Barnabas längere Zeit an den einzelnen Orten aufgehalten hat. Es gibt keine Angabe, wie lange sie dort waren, aber es klingt also nach Monaten bis Jahren. Im Galaterbrief blickt Paulus auf Ereignisse dieser Reise zurück. Er schreibt selber: Ihr wisst doch, wie ich zum ersten Mal bei euch war und euch das Evangelium verkündigte. Ich war krank und mein Zustand war anstößig für euch. Dennoch habt ihr mich nicht verachtet oder verabscheut. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel aufgenommen, ja wie Christus selbst. Ich kann euch bezeugen, wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr euch die Augen ausgerissen und mir gegeben. Man kann also sagen, dass diese Gemeinden, an die der Galaterbrief gerichtet ist, die ersten waren, die von Paulus oder Paulus und Barnabas gegründet wurden und dass er eine sehr tiefe und innige Beziehung zu diesen Gemeinden hat. Und das merkt man auch dem Galaterbrief an. Der ist sehr emotional geschrieben, während zum Beispiel der Römerbrief eher so eine kühle, theologisch tiefgründige Abhandlung ist, merkt man beim Lesen des Galaterbriefs, dass es hier geradezu aus Paulus herausbricht. Zum Hintergrund des Galaterbriefs gehört auch ein Konflikt zwischen Paulus und Petrus, der im Galaterbrief im zweiten Kapitel geschildert wird und wo es, naja, Anja hat es ja schon angedeutet, auch darum ging, wo man dann richtig sitzt. Der Konflikt ereignet sich in Antiochia am Orontes, dem heutigen Attakira, das ist das andere Antiochia, was man hier am Mittelmeer rechts oben sitzt, also nicht in Galatien, aber man merkt dem Brief an, dass die Gemeinden in Galatien, die wussten Bescheid, die hatten davon gehört. Das ist also für die keine Neuigkeit. Paulus beschreibt zunächst, dass zwischen ihm und den Aposteln in Jerusalem Einigkeit besteht bezüglich der Evangelisation von Juden und Nichtjuden. Als Petrus die Gemeinde in Antiochia besucht, war auch zunächst alles in Ordnung. Zwischen Petrus, Paulus und Barnabas, die alle vor Ort waren, sowie der örtlichen Christen, herrschte Einmütigkeit und Gemeinschaft und das wurde vor allem durch gemeinsame Mahlzeiten zum Ausdruck gebracht. Nach einiger Zeit kamen aber judenchristliche Männer aus Jerusalem und die lehrten, dass Judenchristen und ja, Christen, die nicht keinen jüdischen Hintergrund haben, keine Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Und das war offensichtlich so beeindruckend, dass sich die Judenchristen nach und nach von den Christen ohne jüdischen Hintergrund separiert haben, sie haben sich getrennt und auch Petrus und Barnabas setzten sich irgendwann nur noch mit den Judenchristen an einen Tisch. Als Paulus das mitkriegt, reagiert er empört. Er stellt Petrus öffentlich zur Rede. Er selbst schildert das im zweiten Kapitel des Galaterbriefs so. Als ich merkte, dass sie nicht mehr den geraden Weg gingen, der zur Wahrheit des Evangeliums führte, sagte ich in aller Öffentlichkeit zu Petrus: Wenn du als Jude wie ein Nichtjude lebst, warum zwingst du dann die Nichtjuden, jüdisch zu leben? Eine ähnliche Frage steht im Mittelpunkt des Galaterbriefs, nämlich welche Bedeutung die jüdischen Gesetze für die Erlösung und die Rechtfertigung von Christen hatten. Offensichtlich sind, nachdem Paulus und Barnabas nicht mehr in Südgalatien waren, auch dort judenchristliche Lehrer aufgetreten, die gesagt haben, dass man das jüdische Gesetz befolgen muss, um Christ zu werden und dann als Christ zu leben. Als Paulus von dieser Entwicklung hört, ist er entsetzt. Dem Brief, den er darauf an die Gemeinden in Galatien schreibt, ist das deutlich anzumerken. Er wählt drastische Worte und man merkt dem Brief an, dass Paulus wirklich angepisst ist.
Warum hat sich Paulus denn so aufgeregt? Ich meine, sonst war der manchmal ganz pragmatisch und sah das nicht so eng.
Für Paulus geht es bei der Frage um den Kern des Evangeliums von Jesus Christus. Und da hört für ihn der Spaß auf. Er schreibt selbst dazu: Ich muss mich wundern, wie schnell ihr Gott den Rücken zukehrt. Er hat euch gerade erst in die Gnade des Christus hineingerufen. Da wendet ihr euch schon einem ganz anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch gar kein anderes. Es gibt nur ein paar Leute, die euch verwirren und die Heilsbotschaft des Messias auf den Kopf stellen wollen. Wer euch etwas als Evangelium verkündigt, was dem widerspricht, was ihr von uns empfangen habt, der soll verflucht sein.
Heidewitzka, harte Worte. Verflucht sein. Darf man jemanden verfluchen? Ja, ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in diese Kapitel des Galaterbriefs. 6 Kapitel, 6 Punkte. Und wer sagt, das war ja viel zu schnell, dem empfehle ich auch gerne die Brief an die Galater, eine Reihe, wo ihr im Hauskreis mit verschiedenen Fragen euch vielleicht mal den Galaterbrief zu Gemüte führen könnt. Ja, also Paulus beschreibt diesen schleichenden Prozess, wie aus einer Einheit, wie aus Gemeinsamkeit auf einmal ein Zerbruch, ein Gegeneinander wurde. Und wie aus diesem Christus hat uns befreit und wir gehören zusammen, auf einmal Unterschiede gemacht wurden zwischen: Was ist ein Christ? Was ist ein richtiger Christ? Also so einen richtigen Christen. Überlegt mal, was würdet ihr sagen, was macht einen richtigen Christen aus? So einen wahren. Und Paulus erinnert die Galater daran und auch uns zu überlegen, was uns zu Christen macht, nämlich Christus. Und wir wissen das. Und ich habe hier extra so ein Mikro an meinem Kopf, weil ich laufe immer rum, wenn ich predige. Und so eine Checkliste, ne? Also viele Menschen, die haben ja so eine: Ich möchte in den Himmel kommen und dann muss ich so gewisse Sachen machen. Und da muss man Gebote halten und in Gottesdienst gehen und sich anstrengen, ein guter Mensch zu sein. Und ja, kennt ihr solche Gedanken aber auch, dass es die auch bei uns gibt, dass man das Gefühl hat, ja, wir haben zwar diese Checkliste zerrissen, dass wir sagen, nee, man kann nichts tun. Zerreiße ich die mal, ne? So. Wir können uns den Himmel nicht erkaufen, ne? Da gibt es keine Checkliste, was wir machen müssen. Allein die Gnade. Aber kennt ihr solche Momente, wo ihr das Gefühl habt, da ist so eine Security in der Gemeinde, die geht so durch die Gemeinde und checkt, ob alles richtig ist, ob ihr richtig sitzt, ob die frischen Blumen auf dem Altar sind, ne? Ob auch keiner irgendwelche Klamotten ans Kreuz gehängt haben, das gehört ja sich gar nicht, ja? Und die Fenster sind vielleicht auch nicht geputzt. Also kennt ihr solche Checklisten, die wir doch wieder auspacken und sagen, also ein richtiger Christ oder ein richtiger FEG Steinbrückner, ne, der kommt auch sonntags und der stellt auch Stühle und der backt auch einen Kuchen, wenn man einen Kuchen backen muss. Und der kommt auch zum Gemeindeputztag, ist immer im Hauskreis, morgens früh um 6 Uhr stille Zeit. Also, was denken denn die anderen? Ich glaube, wir alle kennen diesen, diesen Checklisten-Menschen in uns. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch in eurem Schrank so jemand seid, der so ein T-Shirt hat. Paulus erinnert daran, was wirklich zählt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das schaffe. Er sagt, Mensch, wir sind doch von Christus zusammengezogen worden. Wir haben doch ein Geschenk erhalten. Wir haben die Einheit gehabt. Wir haben das gefeiert. Und auf einmal zieht da etwas auseinander. Ihr fangt an und macht Regeln und holt die Gesetze wieder raus. Und er sagt, das kann doch nicht sein. Wir sind doch alleine durch den Glauben an Jesus Christus zu Kindern Gottes geworden. Und Christus ist bei uns eingezogen. Christus lebt in mir, so heißt es in Galater 2. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn jemand bei euch lebt, dann hat er vielleicht einen Schlüssel. Also wenn ihr Gäste habt, der kriegt meistens keinen Schlüssel. Aber wenn jemand bei euch wohnt, wäre das komisch, wenn er keinen Schlüssel hat. Und so ungefähr können wir uns das überlegen. Ja Mensch, wie ist das denn? Jesus ist in mein Leben eingezogen. Und die Frage ist, hast du diesen Schlüssel deines Lebens abgegeben? Also wenn ihr verheiratet seid, Familie habt, dann weiß ich nicht, ob es solche Kammern gibt, wo nicht alle Bewohner rein dürfen. Auch das ist vielleicht eine gute Idee, mal zu überlegen, wie ist es, darf Jesus in alle Zimmer in meinem Leben? Oder besser nicht in den Schrank, wo dieses Security-T-Shirt ist. Hast du deine Checkliste, die du für dich in deinem Leben hast, hast du die zweite auch zerrupft? In Kapitel 3 schreibt Paulus, dass Jesus nicht nur bei uns eingezogen ist, sondern dass wir auch Christus angezogen haben. Und das ist kein Kleidungsstück, was schon in unserem Schrank hing. Deswegen habe ich die Dreistigkeit besessen, an eurem Kreuz, was so einen hervorragenden Haken hier hinten hat. Ne? Das lasse ich da lieber hängen, damit nicht das Kreuz runterfällt. Ja? Aber dieses Kleid, wo Jesus sagt, das habt ihr angezogen, das gibt's nicht in unserem Kleiderschrank, sondern das gibt's am Kreuz. Und das, jetzt mache ich noch, euch noch nie einer gemacht, der hat sich umgezogen bei der Predigt. So. Also, ich predige jetzt im Kleid weiter. Es gefällt vielleicht manchen sowieso lieber. Denkt an die Checkliste. Okay, also das gibt's am Kreuz. Und Christus sagt, wenn wir Christus anziehen, so passiert etwas, weil wenn wir alle so ein Kleid anziehen, dann sieht man den Christus in uns, den sieht man sogar nach außen. Und dann sieht man sogar, dass wir eine Einheit sind, weil wir sehen dann sehr ähnlich aus. Das heißt ja nicht, dass wir nicht unterschiedliche Persönlichkeiten haben, dass jeder eine andere Stärke hat, eine andere Gabe hat. Aber man sieht Christus an uns. Wenn wir Jesus Christus anziehen, dann macht diese Einheit, wird dann sichtbar. Und Paulus schreibt den Galatern nicht, sie hätten Christus wieder ausgezogen, sondern er sagt, da sind äußerliche Dinge, die habt ihr wieder oben drüber gezogen. Vielleicht so ein Security-T-Shirt. Andere Sachen, die ihr über Jesus drüber gestülpt habt, sodass Jesus nicht mehr sichtbar wird. Zieh Christus an. Und ich möchte euch fragen, die ihr heute hier seid, könnt ihr euch an solch einen Moment erinnern, wo es nicht eure Anstrengung war, irgendwie Christ zu werden, sondern wo ihr dieses Geschenk, das Jesus sagt, ich ziehe bei dir ein und zieh mich an, wo ihr das erlebt habt. Das wünsche ich euch, dass ihr euch dessen wieder neu bewusst seid. Wir haben doch Christus alle angezogen. Und Jesus beschreibt, beziehungsweise Paulus beschreibt den Galatern und macht so etwas, ich habe es genannt, Gleichziehen, und er zieht eine Parallele zu Abraham. Denn die Judenchristen, denen war es ja so wichtig, das Jüdische wieder neu zu reaktivieren, und die haben gesagt, so ein richtiger Christ, der muss erst Jude werden und dann Christ. Und dann nimmt er Abraham und sagt, genauso wie Abraham doch gerecht geworden ist durch seinen Glauben, so werden auch wir durch unseren Glauben gerecht. Und er sagt, wir sind Abrahams Kinder. Und dann macht Paulus etwas sehr Verrücktes und sagt, überleg doch mal, wann Abraham gelebt hat. Und überleg doch mal, wann das Gesetz vor dem Gesetz. Und dann kam raus, Mensch, Abraham hat ja 400 Jahre vor dem Gesetz gelebt. Das heißt, dass Abraham Gesetz gehalten hat, um in den Himmel zu kommen, das kann ja nicht gewesen sein. Und er sagt, wenn ihr euch auf Abraham beruft, dann beruft euch doch auf seinen Glauben. Und genau deswegen sind auch wir Kinder Abrahams oder seine Nachfolgen. Und dieses prophetische Wort, dass durch Abraham alle gesegnet werden in ihm, das trifft auch auf uns zu, denn wir sind ja auch keine Juden. Also die wenigsten werden vielleicht von uns jüdisches Blut in sich haben. Aber wo es genau darum ging, an Gott zu glauben, an das, was Jesus getan hat. Und Jesus macht das, dieses Gleichziehen, dass es egal ist, woher wir kommen. Wir sind gleichwertig, gleich geliebt, gleich Erlöste. Und Paulus in Kapitel 4 sagt den Galatern, Mensch, ihr macht so ein Zauziehen daraus, und er zeigt, es ist ein Zurück da, wo wir hergekommen sind. Und ich muss gestehen, das hat mich auch ein bisschen ertappt. Kennt ihr nicht auch solche Gedanken, dass wir denken, oh, der braucht unbedingt Jesus. Der muss sich doch nur auf Jesus verlassen. Und den braucht als Herrn in seinem Herzen. Braucht Vergebung. Und wir haben das Gefühl, da sind die anderen, die nicht glauben oder noch nicht glauben. Und da bin ich. Aber Paulus macht hier ganz klar und sagt, wenn ihr solche Checklisten wieder rausholt, dann seid ihr nicht besser wie die anderen, denn dann verlasst ihr euch nicht auf Gottes Gnade, sondern auf euer eigenes Tun. Und er sagt, Christus hat euch doch befreit. Warum wollt ihr, dass ihr wieder wie Sklaven lebt? Nicht nur wie Sklaven lebt, sondern dann seid ihr wieder Sklaven. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Fühlst du dich befreit? Befreit vom Gesetz? Befreit von Dingen, Erwartungen anderer? Vielleicht auch Erwartungen, die du denkst, die Gott an dich hat? Verspürst du diese Freude über die Gemeinschaft mit anderen? Über die Leichtigkeit? Fühlst du diese Freude tief in dir, dass Christus alles gegeben hat, was du brauchst? Manchmal ist es Frust und Last zugleich auf dem Weg, als Kind Gottes würdig zu leben, dass wir denken, oh, was wird Jesus im Himmel sagen? Und gerade dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt uns ja, das erzählt Jesus, um zu zeigen, wie ist Gott? Der steht nicht da und sagt, wann kommt er endlich? Und wenn er nach Hause kommt, dann sage ich ihm mal ordentlich. Der steht da und wartet auf uns. Gott hat auch keine Checkliste im Himmel und checkt, ob wir heute so gelebt haben, wie es für einen Christen oder für ein Kind Gottes würdig ist. Erlebst du dieses Tauziehen in dir? Ich hoffe, dass das neu ist, dass diese Predigt dazu dient, dass du neu überlegen kannst, Jesus ist in mein Leben eingezogen und er möchte Gestalt in mir gewinnen. Es ist nicht ich, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Ja, wie kann Christus in mir Gestalt gewinnen? Darum geht es im Galaterbrief. Und ich habe euch diese Grafik dort mal hingemalt, weil oft benutzen wir so ein Bild, um den Unterschied zu machen zwischen Religion und dem Glauben an Gott. Denn dieser Versuch des Menschen, ich will irgendwie etwas machen, um in den Himmel zu kommen, scheitert kläglich. Ich sage immer dieses Beispiel, als wenn einer sagt, ich bin Superschwimmer und ich weiß nicht, wer von euch, Seepferdchen, Bronze, eine Rettungsschwimmer, man kann alles Mögliche haben, gibt so Triathlon und ne, Ironman. Aber wenn einer sagt, ich schwimme jetzt nach Amerika, es ist ziemlich egal, ob da einer ein Seepferdchen hat oder ein Ironman schwimmen kann, der kommt dort nicht hin. Und wir haben dieses Beispiel, dass Gott diesen Weg, diesen unüberbrückbaren Weg zu uns getan hat. Wir kennen diese Botschaft. Aber wie schnell ist es, dass wir, wenn wir gläubig sind, meinen, jetzt können wir durch Anstrengung Gott noch näher kommen. Und er sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das schreibt Paulus den Galatern. Und er fragt auch uns, wer ist in deinem Haus der Herr? Wer ist der Herr in deinem Haus? Und genauso wie Christus den Weg zu ihm durch seinen Tod am Kreuz freigemacht hat, so genauso möchte auch Christus uns verändern. Nicht wir müssen uns verändern, sondern Christus in uns möchte uns verändern. Nicht unsere Leistung, sondern der Heilige Geist. Und wie kann das geschehen? Ja, das wird sehr schön in Galater 5 sehr bildlich gemacht. Ja, wir haben einen Schlüssel, Jesus abgegeben, damit er in unser Leben kommen kann. Wir suchen diese Verbindung, aber wenn wir diese Verbindung suchen, dann entsteht Frucht. Und ich weiß nicht, ob ihr schon überlegt, das heißt ja die Frucht des Geistes. Ne? Das heißt ja nicht meine Frucht, sondern das ist, wenn ich mit mir ein Kleid rutschel, dann macht das so knack, knack. Also seid nicht verwirrt. Also die Frucht des Geistes, das heißt, unsere Aufgabe ist, die Nähe Gottes zu suchen. Wenn wir diese Verbindung haben, dann wird Frucht geschehen. Und es ist die Frucht des Heiligen Geistes und nicht meine Frucht, die ich irgendwie machen muss. Früchte in deinem Leben werden kommen, automatisch, wenn du mit Jesus verbunden bist. Das ist auch das ist ein Geschenk Gottes, was wir nicht machen können. Streng dich also nicht an, sondern lass den Heiligen Geist in dir wirken. Den Philippern schreibt Paulus in Philipper 2, Vers 13, Gott bewirkt uns beides, sowohl das Wollen als auch das Verbringen. Und dieser leidenschaftliche Brief des Paulus an die Galater, der möchte auch, dass es in unserem Leben, dass Christus in unserem Leben Gestalt gewinnt und er uns zum Ziel bringt. Heute ist ja Finale der Handball-Weltmeisterschaft. Leider sind die Deutschen nicht dabei. Erinnert euch sicher an Olympia und Goldmedaillen. Und viele Athleten sagen ja, das ist die Belohnung von jahrelanger harter Arbeit. Wenn wir an das Ziel denken, auf das wir hinsteuern, den Himmel, eine ewige Gemeinschaft mit Jesus zu haben, so ist es nicht unsere Leistung, unsere Anstrengung, am Ziel angekommen zu sein. Wir werden noch einmal umziehen. Und Jesus sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und auch Paulus in diesem Brief sehen wir, wie mit sehr viel Leidenschaft er um die Galater ringt. Und ich habe mich gefragt, wie ist es denn bei mir? Ich habe viele Gebetsanliegen, mir fällt viel ein, wofür ich beten kann, aber bete ich für meinen geistlichen Glauben? Bete ich darum, dass Christus in mir Gestalt gewinnt? Habe ich auch meine Mitgeschwister im Blick und bete für sie, dass auch ihr Glaube, egal in welchen schwierigen Situationen sie auch sind, nicht aufhört. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf den Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringen wird. Es ist Jesus, der uns zum Ziel bringt und nicht wir. Und vielleicht bist du dir dessen sehr bewusst. Und hast das Gefühl, ja, ich kann gar nichts machen. Jesus, der muss mich irgendwie da über die Schwelle tragen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, ich will mich anstrengen, ich will gut trainieren und so. Und Jesus sagt vielleicht heute zu dir, entspann dich. Setz dich mal in so einen Stuhl. Ich mache das mit dir gemeinsam. Ich werde in dir Gestalt gewinnen. Ich werde Frucht bringen. Ich bringe dich ans Ziel. Ich fasse nochmal zusammen. Lasst uns doch neu dieses Zusammenziehen, was Gott gemacht hat, dass er uns vereint hat und dass wir Geschwister sind, wo wir vielleicht sonst gar nichts miteinander zu tun haben. Lasst uns das doch neu, dieses Geschenk, sehen und dankbar dafür sein und Gott preisen dafür, dass er das gemacht hat, so unterschiedlich wie wir sind. Wir werden im Himmel mit einer Menge Leute zusammen sein aus vielen Nationen und vielleicht wird da so mancher sein, den ihr da auch gar nicht erwartet hätte. Gott hat es getan. Es ist ein Geschenk für jeden, der dieses Geschenk auch annehmen möchte. Stoppe Ausgrenzung, wo du merkst, Mensch, es zieht uns etwas auseinander. Sucht die Gemeinschaft wieder neu, dass Jesus sagt, zieh dein Security-T-Shirt aus. Bring's zu mir. Ist Jesus bei dir eingezogen? Hast du die Schlüssel deines Lebens abgegeben? Er möchte so gerne bei dir einziehen und Eingang in jeden Raum deines Lebens haben. Und keine Angst, es wird ihn eh nichts erschrecken, was dort ist. Aber es wird dich befreien, weil es nichts gibt, was du Jesus nicht bringen kannst. Jesus kleidet dich ein. Jesus hat sich über dich angezogen. Und egal, was da so drüber ist, lass doch Jesus wieder zum Vorschein kommen. Denn er ist da, du hast ihn nicht ausgezogen. Er sagt, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Und schau auch mal, wenn Gott noch mit in deine Familie hineingestellt hast und richte dich auf Gnade aus. Schau nicht, dass es ein Tauziehen ist, wer das tollste Gemeindemitglied der FEG Steinbrücken ist, sondern richte dich auf Gnade aus. Christus soll Gestalt in mir gewinnen und er wird dich ans Ziel bringen. Weil ich habe diesen Rollstuhl dort auf diese Folie mitgetan, weil ich die Predigt oder weil wir die Predigt beenden wollen mit einem Video. Und ich bitte um euren gnädigen Blick, denn die Qualität ist ein bisschen mäßig, aber die Botschaft auch des Liedes, die dahinter ist, ist so groß, denn Jesus wird uns ans Ziel bringen. Und es gibt einen Vater mit einem Sohn, der einen Marathon, nämlich den Ironman, gelaufen ist. Und der Sohn konnte nicht ans Ziel laufen, denn er war schwerst behindert. Und der Vater trägt ihn quasi über die Ziellinie. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir uns dessen neu bewusst sind, dass es Gott ist, der uns ans Ziel bringt. Die Security unter uns sagt vielleicht schlechte Bildqualität, aber die Gnade sagt, mein Erlöser lebt. Er wird mich ans Ziel bringen.
Im Namen des Vaters, des Schöpfers, der dich wundervoll geschaffen hat, sei gesegnet. Im Namen Jesu, seinem Sohn, der für deine Krankheit, deine Schmerzen und deine Schuld gestorben ist, sei gesegnet. Er hat es für dich getan. Er liebt dich. Sei von ihm gesegnet. Im Namen des Heiligen Geistes, der in dir lebt, um Raum zu schaffen für Kraft, Freude und Frieden in deinem Alltag, sei gesegnet. Es segne dich der dreieinige Gott. Amen.